Hello?
Hello?
Perhaps you need another shot.
Bless me, Father, for I have sinned.
Liebe Zielgruppe, wenn man in einer politzotigen Stimmung wäre, könnte man glatt sagen, dass den bürgerlichen und in der Regel natürlich etablierten Parteien gerade der Arsch auf Grundeis geht. Und das europaweit. Die sogenannten Populisten setzen ihnen massiv zu oder haben sie bereits aus der Regierungsverantwortung gekegelt. Nach der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten geht vielen bürgerlichen Politprotagonisten auf, dass ihre Gestaltungsmacht auch in halbwegs stabilen gesellschaftlichen Verhältnissen kein Selbstläufer mehr ist. Die Wahlergebnisse in Frankreich versprechen da keine Linderung. Alle, die nicht mit einem Bündnis mit den populistischen Bewegungen liebäugeln, machen sich Sorgen. Weniger, so müssen wir unterstellen, weil sie die teils neufaschistischen Formierungen, als die sie diese aber nicht erkennen wollen, inhaltlich ängstigen, als vielmehr, weil ihnen hier organisatorische Konkurrenz erwächst. Inhaltlich fällt ihnen die jeweilige Abgrenzung in den Kernthemen der sogenannten Populisten äußerst schwer. Gemeinsam mit der sogenannten Zivilgesellschaft versuchen sich die selbsternannten Hüter von Demokratie und Wahrhaftigkeit schon beinahe verzweifelt in eine Wettbewerbsauseinandersetzung zu begeben, die, würden sie es ernst meinen, ihre eigenen ideologischen Grundpfeiler mehr erschüttern müsste, als es derzeit zu erkennen ist. Heribert Prantl, seines Zeichens Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung und quasi das Talkshow-erprobte, zauselige Gesicht dieser Zivilgesellschaft, hat Mitte des letzten Jahres in seiner linksliberalen Tageszeitung die bürgerliche Verzweiflung und Ratlosigkeit, aber auch die Unfähigkeit zur selbstkritischen Reflexion auf den Punkt gebracht, als er sich unter der Überschrift Mob und Mitte sowohl an eine Einordnung von AfD, Pegida, FPÖ und Co. versuchte, als auch eine beschämende ideologische Standortbestimmung der Demokratieverteidigung lieferte. Zunächst konstatierte er darin noch vorgeblich hellsichtig:
Der Mob ist wieder da, in neuer Gestalt, aber in alter Primitivität. Er macht Krawall, er zündelt, er randaliert, er pöbelt, ist aggressiv, er hält den Rest der Welt für naiv, schwächlich und blöde. Zum neuen Mob gehören Hooligans und Pegidisten, zu ihm gehören haltlose Bürger und ungehaltene Arbeitslose. Zum Mob gehören die Hetzer im Internet, indem sie Hass und Verschwörungstheorien verbreiten. Die dortigen Kampfvokabeln gegen den Islam und die Angstparolen vor der Fremdheit im eigenen Land verbinden den neuen Mob zumindest mit einem Teil der verunsicherten gesellschaftlichen Mitte. Diese Verbindung ist gefährlich, weil sie eine Infusion ist zur Radikalisierung dieser Mitte.
Aus dieser dichotomischen Beschreibung gesellschaftlicher Verhältnisse, hier der primitive Mob, dort die bisher gegen jegliche reaktionäre Vorstellungen resistente sogenannte Mitte, spricht ein seltsames und vor allem seltsam geschichtsloses Bild des heutigen Deutschlands, des Rechtsnachfolgers des Deutschen Reiches und dessen Untertanen. Zumal der ehemalige Richter und Staatsanwalt im selben Atemzug zugeben muss, dass der AfD-Wähler nicht plötzlich aus dem gesellschaftlichen Nichts entstanden ist.
Die AfD steht erst einmal noch gar nicht für eine Zunahme an Radikalität in den politischen Einstellungen der deutschen Gesellschaft. Die AfD hat zunächst nur den radikaleren Teil der Wähler aufgesaugt, der bisher CDU, CSU, SPD und im Osten die Linke gewählt hat, den aber diese Parteien nicht mehr halten können.
Take squeeze the trigger, easy, five, four. Shoot when you're sure, ready. Aim, fire. Ready, aim, fire. You wanna better get ready. Aim, fire.
Das Hauptproblem der Herangehensweise des Chefredakteurs der Süddeutschen Zeitung, Heribert Prantl, an die rechte Regression namens Populismus ist gar nicht zuvorderst eine unzulässige Vereinfachung. Vielmehr tut er im weiteren Verlauf seines Beitrags Mob und Mitte das, was noch jeder Sozialdemokrat gleich welcher Partei gewillt ist zu vertreten, wenn ihm die Aussicht auf Posten und Pöstchen abhanden kommt. Er versucht, reaktionäre Politik, Gesellschafts- und Lebenskonzepte als von Rechten okkupiert darzustellen und erklärt, die vornehmste Aufgabe der wehrhaften Demokratie bestünde fortan darin, den Rechten zu entreißen, was von denen quasi pervertiert würde, was im Kern eigentlich unschuldig, wenn nicht gar hilfreich wäre, hätten es nicht Politschurken und Blender für ihre Zwecke funktionalisiert. Und was eignete sich für diesen beständig wiederkehrenden Unfug besser als das Konzept von Heimat und dessen militanter Verteidigung, dem Patriotismus? Bei Prantl heißt es in diesem Zusammenhang:
Rechtspopulisten? Dieser gängige Ausdruck ist verharmlosend. Trump ist kein Populist, sondern zumindest ein halber Faschist. Und die sogenannten Rechtspopulisten in Europa zeichnen sich dadurch aus, dass sie das Wort Patriotismus pervertieren und das Wort Heimat zu einer nationalistischen Vokabel machen wollen. Den Unterschied hat Johannes Rau einmal schön erklärt. Ein Patriot ist jemand, der sein Vaterland liebt. Ein Nationalist ist jemand, der die Vaterländer der anderen verachtet. Wer bei den großen Fußballspielen im Nationaltrikot zum Public Viewing geht, wer sich ein schwarz-rot-goldenes Kondom über den Autoaußenspiegel zieht, der ist ein Patriot, der den Patriotismus auf seine Weise feiert. Er ist deswegen kein Nationalist, auch wenn ihn die Nationalisten gern für sich vereinnahmen würden. Und Heimat, dies von Nationalisten gekaperte Wort, ist kein giftiges, sondern ein heilsames Wort.
Es ist ein schon fast ermüdender Argumentationsstrang, der immer nach dem gleichen Muster funktioniert. Und es ist ebenfalls ermüdend, immer wieder darauf hinweisen zu müssen, dass wer den politischen Gegner mit derartigen politischen Taschenspielertricks bekämpfen will, niemals woanders als bei Henning Eichbergs nationalidentitären Konzepten und Jürgen Elsassers Kompaktkonstrukt landen kann. Die lächerliche Unterscheidung zwischen Patriotismus und Nationalismus leugnet die Tatsache, dass beide Ideologiekonzepte zwar nicht immer deckungsgleich, aber dennoch weitgehend ähnlich und immer Teil einer einzigen Medaille sind. Prantls euphemistische Vaterlandsliebe geht immer mit der Verachtung anderer Länder, Gegenden und der latenten oder gleich gewalttätigen Herabwürdigung des imaginierten anderen einher. Es gibt keinerlei wirkungsmächtige Trennlinie zwischen Patriotismus und Nationalismus, mag sich das der Sozialliberale mit Verweis auf seine Brüder im Geiste auch noch so herbeisehnen. Gerade sein Fußballbeispiel belegt genau das Gegenteil dessen, was er zu beweisen versucht. Die Beseitigung jeglicher Schamgrenze in der nationalkollektiven Darstellung schwarz-rot-goldener Überlegenheitssymbolik anlässlich internationaler Fußballturniere, die durch die deutschen Eliten jahrzehntelang politisch als Normalisierungsdiskurs vorbereitet, stachelt den deutschen Mob erst richtig an. Was Prantl verharmlosend als gesunden Patriotismus beschreibt, das bedrängt und bekämpft alle, die sich nicht an dem nationalistischen Rausch beteiligen wollen. Mit anderen Worten, Wer im falschen Trikot durch die Gegend läuft, sollte die Gegend des von Prantl so geschätzten, aber sicher nie besuchten patriotischen Public Viewings besser meiden. Was er beruhigend und wünschenswert findet, nämlich die zur Schaustellung der Identifikation der biodeutschen Einwohner mit ihrem Nationalkonstrukt in Gestalt der Nationalmannschaft, ist in Wirklichkeit Grundlage und Entfesselungsinitiation des eventuell zunächst sogar freundlichen, im nächsten Augenblick aber militanten nationalistischen Furors. Prantl ist nicht so jung, als dass er sich nicht erinnern könnte, dass das lautstarke Mitgrölen der deutschen Nationalhymne trotz Sitzplätzen natürlich im Stehen und unter alberner Hand aufs Herz Verrenkung noch vor wenigen Jahren verpönt war. Wehe dem, der heute demonstrativ sitzen bleibt oder am Mittelkreis nicht textsicher in die Kamera deutscht. Dass es zwischen der konzeptionellen Herstellung des Bildes einer humorvollen, weltoffenen und gastfreundlichen Nation per Mainstreamisierung nationalistischer Symbole und Rhetorik zur endgültigen Wiedergutwerdung der Deutschen und der Bekämpfung von Nichtdeutschen im Flüchtlingsheim und in der Nationalmannschaft einen dialektischen Zusammenhang gibt, kommt dem Chefredakteur der SZ nicht in den Sinn.
Thank you. Aber Schwamm drüber, könnte man sagen. Lassen wir Heribert Brandls Kickerbeispiel in Bezug auf den Versuch, Patriotismus vom Nationalismus zu scheiden, beiseite. Beim Fußball haben wir es zugegebenermaßen mit einigen Irrationalen zu tun. Es geht ja auch um etwas anderes als um Fragen rund um die mittels groß angelegter Bestechung akquirierte Imagepolitur Deutschlands im Zuge der Weltmeisterschaft 2006 im sogenannten eigenen Land. Brandl geht es beispielhaft um den Begriff der Heimat, den er nicht als Konstrukt begreift, sondern nur als Wort, unschuldig, wie ein knisterndes Kaminfeuer, das Seele und Körper wärmen soll. Er versteht nicht, oder sagen wir der Ehrlichkeit halber, er leugnet, dass der Heimatbegriff ein genuin rechter ist, dass er auch durch eine linke Bedeutungsinfusion nicht zu etwas Emanzipativem werden kann. Selbst wenn der Referenzrahmen nicht gleich der Nationalstaat wäre, sondern lediglich die Region, das Lokale, die eigene Scholle, hat man es immer mit dem Wechselspiel aus kollektivem Ein- und Ausschluss zu tun. Mit konstruierten, identitären Konzepten zur inneren Homogenisierung und zur Abwehr des Äußeren. Das endet nicht immer im Pogrom, ist aber gleichsam unabdingbare Voraussetzung für eben dieses. Brandl möchte, so schreibt er in seinem Versuch der Rettung des Rechten vor dem Rechten, eine ideelle Heimat schaffen. Er versucht, den Habermaschen Verfassungspatriotismus zu reaktivieren.
Heimatdemokratie. Wenn die Menschen in einer Demokratie das Gefühl haben, etwas zu sagen zu haben, wird sie ihnen heimatlich. Heimatsozialstaat. Wenn der Sozialstaat glückt, ist er Heimat für diejenigen, die sich eine Villa nicht leisten können. Heimat Europa. Wer den Nationalstaat als Heimat erlebt hat, will daraus nicht vertrieben werden. Wenn diese Heimat schwächelt, weil sie gegen Arbeitslosigkeit keine Mittel findet, dann muss Europa diese Mittel finden und den Menschen zweite Heimat werden. Wenn die Menschen das spüren, werden sie wieder Europäer und schieben die Rechtsaußenleute dahin, wo sie hingehören, an den Rand. In flüchtigen Zeiten Heimat schaffen, das ist Politik gegen die Parolen des Mobs.
Man muss sich vergegenwärtigen, dass hier eine durchaus meinungsbildende Stimme der eingangs erwähnten sogenannten Zivilgesellschaft spricht. Und manchmal hat er eben auch recht, aber anders als er eigentlich intendiert. Heimat ist, so muss er interpretiert werden, ein Placebo für jene, die eigentlich am Sozialstaat verzweifeln müssten. Nicht, weil sie sich keine Villa leisten können, wie Brandl schreibt, sondern weil sie sich das Wohnen an dem Ort, an dem sie es möchten, nicht mehr leisten können. Unfreiwillig nennt er den Verblendungszusammenhang, den er doch eigentlich unerwähnt lassen möchte.
Bye-bye. Me sitting at the club, popping wine with my crew. Easy, Mr. Officer, me not chat to you. Smoke me sexy mania mixed with calabash glue. King Selassie clean up, spread no Babylon flu. Kingston, Jamaica, so respect most you. Presidential family, now go tell ya who. If I'm a parasite, them under 6 feet a poo. Red eye, I'm back mind them to them, so.
Ragamuffin, I'm to them excellent. On my floor seat, what a major bashment. When I left my turf, I'm to them permanent. And the girl, them love my vibe, call me deadly and silent. Style me not rent, the girl, them love my voice, them love my accent. Kingston 19, long time resident. Schengen clan arise, so me represent. Oom!
Stepping at the club like Al Pacino, yeah. In a me Buffalino with me Lamborghini, yeah. It look like me in a movie, yeah, with Tarantino, yeah. And people afraid of me,
Don Antonino.
Ragamuffin, I'm too damn excellent. On my floor, man, what a big excitement. When I left Jamaica, long time resident. And the girl, them love my flow, them love my accent. Enough money spent, and the girl, them body name, brand ornaments. Them love all my lyrics, them love my arguments. Them love the way me do them, natural talent. Boom!
Pooper style, what me tell you? Party well ram, what me tell you? Go through my security stop.
Hold on,
me not take no check from no
gangalang lang. Ragamuffin, I'm too damn excellent. On my floor seat, what a major bashment. When I left my turf, I'm too damn permanent. And the girl, them love my vibe, call me deadly and silent. Style me not rent, the girl, them love my voice, them love my accent. Kingston 19, long time resident. Schengen clan arise, so me represent. Boom!
In diesem Jahr nun hat Heribert Prantl aus seinem Lob des Patriotismus ein dünnes und teures Büchlein gemacht, betitelt als Gebrauchsanweisung für Populisten. Und er meint es so. Er behauptet darin:
Nicht der Populismus macht die Gesellschaft kaputt, sondern der populistische Extremismus. Der Populismus ist nur eine Art und Weise, für Politik zu werben.
In seinem fragwürdigen Versuch, die derzeitige Bedrohung gesellschaftlicher Stabilität durch eine Neuauflage der konservativen Revolution nicht fundamental, sondern mit einer Mischung aus Augenzwinkern und Besserwisserei zu analysieren, landet er wiederum beim Heimatbegriff. Prantl schreibt in dem Bändchen unter der Überschrift »Entheimatung der Heimat«:
Die Welt muss heimatlicher werden, um dem Extremismus zu wehren. Zur Gebrauchsanweisung für den Umgang mit Populisten gehört daher, ihren Wunsch nach Heimat zu respektieren. Der Wunsch, eine Heimat zu haben, ist kein brauner Wunsch, er ist schlicht ein menschlicher. Heimat besteht nicht in Blut und Boden. Heimat ist Urvertrauen, das Urvertrauen, sicher und geborgen zu sein, nachbarschaftlich aufgehoben zu sein.
was das gute Gewissen der heimattreuen Demokratie unterschlägt, ist die Hölle, die auch dieser kleinbürgerlich gepimpte Heimatbegriff all jenen bereitet, die sich in ihm nicht wiederfinden können oder wollen. Anstatt die Dekonstruktion der Begrifflichkeiten des aktuellen rechten Rollbacks empfiehlt Prantl die Affirmation und scheinbare Umdeutung. Immer mit dem Ziel, den bösen Nationalismus vom guten Patriotismus abzuspalten. Dabei könnte er es besser wissen, hätte er nur seine eigene Zeitung aufmerksam gelesen und würde sich im Übrigen mit empirischen Untersuchungen zum Thema, beispielsweise mit Wilhelm Heidmeiers Studie Deutsche Zustände, beschäftigen. Bereits vor 10 Jahren schrieb Nicolas Westerhoff in der Süddeutschen Zeitung:
Schon in der Schule wird auf den Unterschied geachtet. Angeblich gibt es 2 Arten von Vaterlandsliebe. Auf der einen Seite die konstruktiven Patrioten, die ihr Land lieben, ohne andere Nationen abzuwerten. Sie sind politisch aktiv und engagieren sich sozial. Auf der anderen Seite die Nationalisten, die ihr Land verherrlichen und alles Fremde missachten. Sie sind chauvinistisch und ausländerfeindlich. Nach Auffassung des Soziologen Thomas Blank fühlt sich der deutsche Patriot Grundwerten wie Freiheit und Gleichheit verpflichtet und ist stolz auf die sozialen Sicherungssysteme. Der Nationalist ist demgegenüber an Werten wie Macht, Dominanz und kultureller Homogenität orientiert. Doch eine solche Zweiteilung der Menschen in Patrioten und Nationalisten ist politisch motiviert. Sie dient dazu, Patriotismus als wünschenswerte Eigenschaft propagieren zu können. Eine empirische Basis für den Unterschied zwischen Vorzeige- und Schmuddelbürgern gibt es jedoch nicht, wie neueste Untersuchungen zeigen. Nach Erkenntnissen des Psychologen Christopher Kors von der Universität Jena lassen sich Menschen nicht in gute Patrioten und böse Nationalisten einteilen. Bürger, die sich stark mit ihrem Land identifizieren, so Kors, seien anfällig für intolerantes und ausländerfeindliches Gedankengut. Menschen mit patriotischen Einstellungen lehnen Nationalismus nicht ab. Vielmehr geht beides oft Hand in Hand. So zeigt sich in Umfragen, dass Patrioten zum Nationalismus neigen. Statistisch betrachtet hängen Patriotismus und Nationalismus eng zusammen. Viele Patrioten sind schlicht und einfach auch Nationalisten. Zwar behaupten Politiker gerne, dass ein aufgeklärter, selbstbewusster Patriotismus unverzichtbar für die Zukunft des Landes sei, doch Empiriker zeichnen ein anderes Bild vom Patrioten. Je stärker sich jemand mit seinem Land verbunden fühlt, desto eher wertet er andere Nationen oder Minderheitengruppen ab. Nationales Zusammengehörigkeitsgefühl und Chauvinismus sind 2 Seiten einer Medaille. Das ist in Deutschland nicht anders als in Japan oder den USA, wie Studien belegen. Nach Auffassung der Sozialpsychologin Amelie Mumenday von der Universität Jena tendieren Menschen dazu, ihren Nationalismus euphemistisch als patriotische Haltung zu beschreiben, während der Patriotismus anderer Nationen schnell als feindselig oder übersteigert wahrgenommen wird. Als aggressiv und nationalistisch würden immer nur die anderen eingeschätzt. Der Patriot täuscht sich gerne über seine nationalistische Gesinnung hinweg. Die Unterscheidung zwischen Nationalismus und Patriotismus ist zudem ein deutsches Spezifikum. Angelsächsische Psychologen sprechen von In-Group-Love, Liebe zur eigenen Gruppe. Aus ihrer Sicht ist Patriotismus respektive Nationalismus eine Emotion, die aus Nationalstolz erwächst. Every day, see that ego the
wrong. Oh, I say, live up this day. Do right every day. You will be in the light. And not the dark, I say. It's a serious thing. It's a serious thing. If you're messing with the wrong thing, it's a serious thing. You will end up with a bad thing. It's a serious thing. It's a serious thing. If you mess up with the wrong man, it's a serious thing. Oh yeah. You will end up with the wrong thing. Oh yeah. It's so serious, yeah.
Vielen scheint eine tatsächliche Opposition gegen die sich etablierenden rechten Extremisten selbst wiederum nur noch als linkspopulistisches Projekt möglich. Doch wo politische Einstellungen und gesellschaftliches Wirken nur noch unter dem Aspekt der Vermittelbarkeit diskutiert werden, wo praktisch keine Ideologiekritik mehr stattfindet, sondern nur noch die Werbung für die Botschaft hinterfragt wird, nicht die Botschaft selbst, dort geht es nicht um Inhalte, sondern lediglich um Reklame. Linke Standpunkte, die dieses Label verdienen, die also emanzipatorisch im Wortsinn sind, können natürlich simplifizierend dargestellt werden, wenn man auf diese jeweilige Vereinfachung hinweist. Populismus aber ist die Behauptung im Namen eines sogenannten Volkes, das man nach eigenem Gusto definiert, zu sprechen und zugleich die Bestrafung der dazugehörigen Volksverräter mitzudenken. Es mag eine für einen größeren Kreis verständliche Vermittlung linker Politikkonzepte geben, einen linken emanzipatorischen Populismus gibt es aber nicht. Wir haben es also bei populistischen Aussagen von selbsternannten Linken immer mit rechten Topoi zu tun, die lediglich unter Einsatz linker Reklame an die Zielgruppe, sprich die Wähler, gebracht werden soll. Das gilt selbstverständlich auch für die Mutter aller Selbsternennungen, die Partei Die Linke. Wenn Sarah Wagenknecht ihre Meinung zur Gesellschaft, Kapitalismus und dem Dasein im Allgemeinen zum Besten gibt, ist ja nicht nur die einzelne Aussage an sich in der Regel fragwürdig, sondern die Tatsache, dass sie mit ihrem Politikverständnis zur Spitzenkandidatin für eine Bundestagswahl nominiert und auch noch gewählt wird. Sie ist das Paradebeispiel dafür, dass es keinen linken Populismus gibt, sondern Populismus an sich reaktionär ist. Was, liebe Zielgruppe, soll man von diesem Zitat aus Wagenknechts Buch »Reichtum ohne Gier«, der Titel allein sagt schon alles, halten?
Demokratie lebt nur in Räumen, die für die Menschen überschaubar sind. Nur dort hat der Demos eine Chance, mit politischen Entscheidungsträgern auch in Kontakt zu kommen, sie zu beaufsichtigen und zu kontrollieren. Je größer, inhomogener und unübersichtlicher eine politische Einheit ist, desto weniger funktioniert das. Kommen dann noch Unterschiede in Sprachen und Kulturen hinzu, ist es ein aussichtsloses Unterfangen.
Die Gruppe GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam gegen Dummheit und Reaktion, kurz Gewantifa, kommentiert Wagenknechts Aussagen folgendermaßen.
Dass Demos, also Demokratie, angeblich nur in kleinen Räumen funktionieren könne, ist bodenlos und falsch. Noch gefährlicher wird's mit der Behauptung, dass dies umso weniger funktionieren könne, je inhomogener die politische Einheit sei und dass Demokratie jedenfalls ein aussichtsloses Unterfangen sei, wenn dann noch die Unterschiede in Sprachen und Kulturen dazukommen würden. Dieses Plädoyer für den homogenen Nationalstaat ist in der Tat eine theoretische Begründung für deutschen Nationalismus, die sich im Kern nicht von der AfD-Argumentation unterscheidet.
Die Gewantifa, die Gewerkschafterinnen und Antifa gemeinsam gegen Dummheit und Reaktion, kommentiert eine weitere populistische These Sarah Wagenknechts, die im Übrigen auch im sozialdemokratischen Spektrum weit verbreitet ist.
Von jeher gehört zur Nazi-Ideologie die demagogische Unterscheidung zwischen sogenanntem schaffendem und raffendem Kapital. Deutscher Nationalismus geht dabei insbesondere mit judenfeindlicher Hetze einher. Dem sogenannten schaffenden deutschen Unternehmer wird das raffende, vom Juden beherrschte internationale Finanzkapital gegenübergestellt. Sogenannte schaffende Arbeiter und schaffende Unternehmer sollen im Staat eine Volksgemeinschaft und im Betrieb eine Betriebsgemeinschaft herstellen. Sicherlich, in Wagenknechts Buch findet sich die These vom schaffenden und vom raffenden Kapital so nicht. aber es findet sich eine ganz bestimmte, falsche und gefährliche Unterscheidung, die in diese Richtung geht. Zitat: Natürlich gibt es in unserer Wirtschaftsordnung nicht nur Renditejäger, die in Unternehmen lukrative Anlageobjekte sehen, sondern auch viele echte Unternehmer. Zitat Ende. Natürlich echte Unternehmer. Mit diesen, so Wagenknecht, hätten die Arbeiterinnen klassenübergreifend ein gemeinsames Interesse, denn, Zitat, sie sind diejenigen, die gemeinsam mit ihren Beschäftigten für wirtschaftliche Dynamik, Innovation und gute Produkte sorgen. Zitat Ende. Betriebsgemeinschaften mit den echten Kapitalisten statt Klassenkampf, das ist das Credo Wagenknechts.
Dass dieses Konzept kein linkes ist, ist unschwer zu erkennen. Um in der Sprache der Reklame zu bleiben, hier wird der Kunde mit einem falschen Produktversprechen geködert. Wo die Linke draufsteht, ist häufig die Querfront drin. Man kann den klugen Köpfen in dieser Partei nur wünschen, dass sie sich wenigstens an einigen neuralgischen inhaltlichen Punkten durchsetzen oder eine neue politische Heimat finden. Sie haben hoffentlich verstanden, dass diese nur ein Konstrukt ist.
Schon immer hat es Menschen gegeben, die für ihre Überzeugung gekämpft und dafür das persönliche Wohlbefinden hintangestellt haben. Männer und Frauen wie wir, deren Glück im Kampf für eine bessere Welt auf der Strecke zu bleiben droht. Dies ist ihre Geschichte und so oder so ähnlich trägt sie sich zu, täglich, überall.
Ich habe es noch nie mehr am Typen gemacht. Sascha, das war ja total geil.
Oh ja, fand ich auch. Soll ich einen bauen?
Oh, das ging ja fix. Weißt du übrigens, warum Claudia bei der Beerdigung von Axel so auf Kurt Konrad losgegangen ist?
Nö, erzähl mal.
Also, Claudia. Claudia glaubt, dass Axels Tod mit, ja, irgendwie einen Kopf zu tun haben könnte. Und Kurt Konrad hat versucht, den im Internet zu verkloppen. Das hat Axel rausbekommen. Und jetzt ist er tot.
Hä? Was? Was für ein Kopf?
Das Ding nennt sich Lumumbas Kopf. Krass, oder? Mehr weiß ich auch nicht. Aber das ist schon irgendwie spooky, oder? Also mich würde das ja doch interessieren, ob Claudia recht hat.
Ja, wenn du meinst.
Ich finde, wir sollten dem Laden von unserem Waffendealer mal einen Besuch abstatten.
Wenn du meinst.
Jemand zu Hause? Ey, ihr glaubt nicht, was ich gerade... Was geht denn... Sascha? Ernesto?
Was machst du denn hier?
Das ist jetzt wohl nicht dein Ernst, oder? Hast du schon alle Frauen durch?
Wie bitte? Das ist also dein Bild von mir. Nach all den Wochen, in denen wir, ach, so dicke waren, in denen ich mir deinen Astrostoß und die ganzen missglückten Bettgeschichten angehört habe, Alte, das sind steinzeitliche homophobe Ressentiments.
Ach ja?
Hey Caro, sorry.
Halt's Maul, Sascha. Echt, Caro, dass du so erzreaktionär bist, hätte ich nicht erwartet. Außerdem, du mit deinem abgewrackten Anti im Knacki musst gerade reden. Der hat doch im Knast mehr Sex als jemals mit dir.
Ich kochte mal Kaffee.
Du dummes, drogenaffines, antideutsches Arschloch. Du kriegst doch nur in einer Stars and Stripes Unterhose einen hoch. Und selbst dann ist er keine 3 Zentimeter groß. Für das Kind hast du wohl ins Reagenzglas gewichst, oder?
Du blöde Sau!
Will jemand Kaffee? Oh Gott, was ist denn hier los?
Was hier los ist, dein Stecher hat mir die Nase gebrochen, dieses frauenschlagende Stück Scheiße, das wird euch doch leid tun.
Hast du schon gehört? Manne ist auch umgebracht worden.
Manne?
Der Typ, der auf der Demo aufgetaucht ist und wild rumgeballert hat. Der Bankräuber.
Ach so. Umgebracht? Der sitzt doch im Knast.
Das ist es ja. In der Zelle umgebracht. Mit Gift. Da hat doch garantiert wieder der alte Konrad seine Hände im Spiel.
Das glaube ich nicht.
Doch, klar. Erst Axel, dann Manne.
Nein, weder Manne noch Axel. Da kann Claudia behaupten, was sie will.
Spinnst du? Woher willst du das wissen?
Ja, weil Kurt mir das gesagt hat.
Kurt? Du duzt ihn?
Psst! Leise, Sascha! Leise!
Gib mir mal die Taschenlampe. Ich sehe überhaupt nichts. Ich verstehe immer noch nicht, warum wir hier in Kurt Konrads Laden eingestiegen sind. Was glaubst du denn, was wir hier finden werden?
Keine Ahnung. Das sehen wir, wenn wir es finden. Vielleicht die Antwort auf das Rätsel von Axels Tod oder diesen Scheißkopf von Lumumba. Anyway, ist doch auch ganz aufregend, oder?
Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache.
Hör auf mit Gefühl. Wir sind hier nicht in einer bescheuerten Marshall-Rosenberg-Gruppe.
Was hast du denn jetzt plötzlich gegen Israelis?
Was soll das denn heißen? Der Mann war Amerikaner.
Wieso war?
Weil er 2015 gestorben ist, meine Güte. Das tut doch auch gar nichts zur Sache im Moment.
Ich dachte, wir sind uns einig, dass Anti-Amerikanismus und Antisemitismus dicht beieinander liegen. 2 Medaillen der gleichen Seite, oder?
Meine Güte, das tut doch auch gar nichts zur Sache im Moment.
Aber Jude war er schon.
Meine Güte, das tut doch auch gar nichts zur Sache im Moment.
Ein bisschen leiser, bitte. Also ich fand die Methode der gewaltfreien Kommunikation immer sehr hilfreich. Gerade bei den Konflikten im Kinderladen. Sonst hätten sich schon einige Kids den Schädel eingeschlagen.
Sascha, halt's Maul. Oder ich vergess mich gleich.
Was soll das denn heißen? Erst Caro halb tot prügeln, jetzt bin ich dran, oder was? Du chauvinistischer Vorstadtspack.
Du dummes Arschloch, du hältst jetzt endlich das Maul.
Hui, da ist aber einiges außer Kontrolle geraten. Von Ernst Aggressionsblockade, Sie erinnern sich, Staffel 1, Episode 1, ist nichts mehr zu sehen. Und diesmal sind zum Leidwesen von Sascha auch keine 5 Leute da, die ihn zurückhalten. Wieder einmal ist ein Feuerlöscher, diesmal ein Gloria PH6 Easy, im Spiel. Sascha sieht nicht gut aus. Die rechte Hirnhälfte liegt frei, soweit man das bei diesen Lichtverhältnissen beurteilen kann. Das meiste Blut auf dem Kachelboden kommt aus dieser klaffenden Wunde. Ein weiterer Teil entweicht dem oberen Respirationsapparat.
Oh, fuck, fuck, fuck. Ein Arzt muss her.
Von Dornier?
Scheiße, hier ist Ernst. Du musst sofort herkommen. Bei mir brennt's. Lichterloh.
Habt ihr schon wieder ein Auto abgefackelt? Dann nimm doch einen Feuerlöscher.
Genau das ist das Problem, das ich gerade habe. Komm einfach, Sascha liegt hier im Laden von Kurt Konrad im Sterben. Ich lass dich hinten rein. Hey, hier rein.
Hallo, was ist denn los?
Da vorne in der Ecke, da liegt Sascha. Der hat was auf den Kopf gekriegt.
Du dummes, drogenaffines, antideutsches Arschloch, was hast du mit Sascha gemacht?
Ist das mein Gehirn auf dem Boden? Ich kann mich gar nicht erinnern.
Dr. Dornier versucht den Patienten und ehemaligen Freund Sascha zu retten. Allerdings wirken seine Bemühungen zunehmend verzweifelt. Sein Gesichtsausdruck verheißt nichts Gutes. Nach 10 Minuten hektischer Betriebsamkeit wendet er sich von Sascha ab und dem drogenaffinen antideutschen Arschloch zu.
Fuck. Patient ist jetzt Sichtungskategorie T4 Blau. Da kann ich nichts mehr machen. Und der bleierne Schatten, der niederfällt, lastet Grabe schwer.
Mir ist so kalt.
Burn, motherfucker. Burn.
Sarah Wagenknecht.
Knecht. Wenn Sarah Wagenknecht ihre Meinung zur Gesellschaft, Kapitalismus und dem Dasein im Allgemeinen zum Besten gibt. So, ist es. So, jetzt.